hört Comic Review. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Comic Review. Ich hatte es ja im letzten Podcast zu Sandman, die Zeit des Nebels, schon mehr oder weniger direkt angekündigt, dass das nächste kommende folgende Buch, das ich besprechen werde, A Dead Boy Detectives Band 1, die Ängste von Schuljungen sein wird. Das ist nämlich gerade mehr oder weniger vor kurzem bei Panini auf Deutsch erschienen, im Original bei Vertigo. Und das interessante Vorwort, das in diesem Buch zu finden ist, hat mich dazu veranlasst, eben hier nochmal eine kleine Pause zu machen und eben erst Sandman zu besprechen, damit ich diesen Teil zuerst lesen kann, quasi die Origin Story der Dead Boys, der Jungs Charles Rowland und Edwin Payne, damit ich das besser einschätzen kann, besser genießen kann und vielleicht auch weiß, also die Hintergründe, woher kommen die Jungs eigentlich und warum sind tote Jungs auf einmal Detektive. Ansonsten hatte ich schon vor einiger Zeit in den USA, ist das ja meistens schon etwas länger draußen, nur dieses Cover gesehen, ein Baumhaus, im Dunkeln davor, eine Vergrößerungslupe, im Fokus eben diese beiden Jungs und im Hintergrund so im Schatten, wo eigentlich wahrscheinlich eher so dieser Stamm des Baumes, in dem sich das Baumhaus befinden sollte, ein dunkles Gesicht, vielleicht eine Tote, man weiß es nicht so richtig. Selbst nach dem Lesen des Comics habe ich zwar einen Verdacht, wer diese Person sein könnte, aber im Großen und Ganzen spielt das auch keine Rolle. Jedenfalls ein saucooles Cover, auch so von der Artwork-Gestaltung, so dass ich dachte, hier musst du unbedingt mal reinlesen. Mir war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht bewusst, dass es eben so eng mit Sandman verknüpft ist und dass man eben da vielleicht so diesen Horizont erweitern kann, beziehungsweise so eine Art Spin-off dieser zwei Charaktere vorfinden kann. Neil Gaiman, der Sandman geschrieben hat, hat ja nicht nur Sandman geschrieben, gut, das ist bekannt. Nein, er hat auch selber schon ein Faible für diese Figuren entwickelt und sie unter anderem in Der Kreuzzug noch einmal zum Leben erweckt, also nur rein literarisch zum Leben erweckt und dort die Figuren noch einmal mitspielen lassen. Selbst so renommierte Namen wie Ed Brubaker haben quasi auch ihre Messer an diesen Figuren gewetzt. Er hatte damals 2001 die Miniserie Sandman Presence Dead Boy Detectives geschrieben, die ich leider noch nicht gelesen habe. Die es aber auch als Sammelband gibt, die werde ich mir wahrscheinlich nochmal zulegen, denn eigentlich mag ich diese Figuren. Sie sind eine nette Abwechslung, wobei man natürlich klar sagen muss, bevor man vielleicht auf die einzelnen Details eingeht, dass inhaltlich es wirklich jedem Comic-Liebhaber zu empfehlen ist, wirklich beide Hefte mal zu lesen. Also ich meine jetzt diese Origin-Story in Sandman, die Zeit des Nebels und anschließend eben dieses Dead Boy Detectives Band 1. Dann merkt man auch, wie qualitativ unterschiedlich, ohne da jetzt eine Wertung reinzulegen, aber wie unterschiedlich diese Art der Erzählung ist, was Neil Gaiman eigentlich ausmacht, wobei die beiden, die hier federführend und maßgeblich am Werk waren, Toby Litt und Mark Buckingham, jetzt in keinster Weise schlecht sind. Also ich habe mal geschaut, Toby Litt ist wahrscheinlich hier wirklich mehr oder weniger so federführend im Sinne von, er ist der Autor dieser Geschichte. Er ist comicmäßig gar nicht so sehr in Erscheinung getreten, hat wohl das ein oder andere Buch geschrieben, hauptsächlich Kurzgeschichten, wobei der nächste Band an Kurzgeschichten wahrscheinlich erst diesen Herbst herausgekommen ist. Ich bin gespannt, ich werde mal gucken, ob es das auch irgendwie mittlerweile zu kaufen gibt, denn das an sich, dieses Setting, diese Geschichten, wie sie gesponnen werden, die sind schon nicht schlecht, die gefallen mir ganz gut, wobei sie deutlich in meinen Augen an Stärke gegen Ende dieses Comics zulesen, denn ich hatte so das Gefühl, Mitte des Comics war ich so ein bisschen desillusioniert, dachte mir, ach nee, irgendwie so richtig schön ist das nicht, und er bringt dann am Ende eine neue Figur ins Spiel, Crystal Palace, die das Zeug zu einer ganz eigenen Figur, einer ganz eigenen Comicserie hat, aber die diese ganze Sache noch so ein bisschen aus den Kinderschuhen heraushebt und wirklich an Tiefe gewinnen lässt und eigentlich dann erst so der richtige Spaß aufkommt. Doch zurück, also es fängt relativ einfach an in dieser Ausgabe, sind relativ viele Hefte gesammelt. Zum einen sind es 6 US-Heftausgaben. Es sind 2 Geschichten. Die erste Geschichte, die geht über 4 Hefte. Die zweite, inhaltlich für mich sogar fast so ein bisschen die bessere Geschichte. Ich fand es auch sehr angenehm, am Ende dieser vierteiligen Geschichte eben diesen Übergang zu dieser neuen Geschichte zu haben, hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass der Charakter Crystal Palace vielleicht so eine Eintagsfliege ist und im Rahmen dieser Ermittlungsarbeiten der Detektive und nur einmal kurz in Erscheinung tritt und dann nicht mehr zu sehen ist. Umso schöner fand ich es, dass sie dann unmittelbar quasi in dem nächsten Story-Arc gleich wieder aufgetreten ist. Fand ich sehr schön und macht mir zumindest interessanterweise hauptsächlich wegen ihr, wegen diesem weiblichen Charakter Lust, mehr aus dieser Reihe zu lesen. Es wird vermutlich 2015 dann Band 2 dieser Reihe herauskommen und da bin ich jetzt schon mal gespannt. Aber ein Schritt nach dem anderen, wie gesagt, in Deutsch Band 1, 160 Seiten für 16,99 € gerade bei Panini erschienen und ich muss sagen, sein Geld wert. Wie gesagt, es hat ja diese kleinen Anlaufschwierigkeiten. Das fängt damit an, dass es quasi eine kleine Mini-Vorgeschichte gibt. Twinkles Geschichte von Libby erzählt, also Vorgeschichte, zumindest fängt es dann halt mit dem richtigen Cover erst viel später an. Und die ist halt dann auch so aus Mädchensicht eigentlich ganz clever gemacht, weil ziemlich bunt erzählt, das ist zwar auch nur so ein Mini, ein Panel so für wirklich für Kinder und dann geht es auch gleich los in eine ziemlich düstere Geschichte. Twinkle ist eine Katze dieses kleinen Mädchens und die wird gesucht und dabei kommen sie wieder an eine Schule, an die Lumpenschule, wo ein ziemlich blutrünstiger, grausamer Lehrer herrscht und die Kinder sehr depressiv in den Bankreihen sitzen. Also wie man sich vielleicht so dieses Schulbild um 1800 vorstellt, mit Rohrstock wird dort noch gezüchtigt und der eine dieser Mitschüler ist bereit, seit 1844 da und darf einfach nicht mehr raus. Wie gesagt, das ist so diese eine Mini-Vorgeschichte, die komischerweise eigentlich auch gar nicht so richtig in Erscheinung tritt, was das Cover-Artwork angeht, weil sonst ist ja bei Panini vorne auch alle angegeben. Also das ist quasi so ein Bonus-Extra-Heftchen, eine Einführung in die Art und Weise der Erzählung, jedenfalls in einem Heft ganz toll erzählt. Mir gefällt es persönlich ganz gut, bis auf diesen kleinen Einstieg, das ist halt so ein bisschen kitschig, ein bisschen buntes, aber so dieses Grundsetting böser Lehrer wird quasi dann von den Schülern gejagt und dieser Konflikt Katze, die sich natürlich nicht ganz so gut mit Hunden verträgt. Natürlich hat dieser Schulleiter oder dieser Lehrer natürlich auch Hunde und naja, es kommt, wie es kommen muss und die zwei Detective-Jungs sind ziemlich erfolgreich. Interessant ist auch, dass in all diesen Heften, also dieses ganze Buch hindurch, immer so ein bisschen eine Liebesbeziehung ist übertrieben, aber so ein Schwarm seitens der Jungs mitschwingt, also immer ist irgendwie ein Mädchen mit involviert, das Herz des einen oder anderen gestohlen hat und sie dort ihren Fokus mit drauflegen, beziehungsweise gibt es auch die ein oder andere Sache, die halt ziemlich lustig ist, wenn dann anfangen die Mädels ihr Baumhaus da aufzuräumen und sie verlieren ja quasi so dieses Baumhaus, weil es ziemlich aufgeräumt und gar nicht mehr so attraktiv ist und das sind halt so kleine lustige Momente, aber die im Gegensatz oder im krassen Gegensatz zu dem ist, was Neil Gaiman damals so abgeliefert hat, also dieses zwischen den Zeilen, vielleicht dieses psychologische Porträt, dieses psychische Spiel der Charaktere findet hier gar nicht so statt. Also hier ist es schon eher so, dass es eine mehr oder weniger knallharte kleine Detective-Geschichte ist. Also insgesamt drei eigentlich, die unterschiedlich gewichtet sind, wobei man stellenweise vielleicht manchmal so ein bisschen am Anfang zumindest diesen Eindruck hat, es ist so eher so ein bisschen Richtung All Ages, obwohl All Ages ja eigentlich immer dann ziemlich gewaltfrei ist und das ist es von Anfang an eigentlich gar nicht. Also es ist kein All Ages Book, es ist auch nicht für das jüngere Zielpublikum gedacht, denn wenn der Schullehrer da zur Bestrafung zuschlägt, erfolgt das nicht nur auf die Hände, sondern der Rohrstock wird auch mal ziemlich tief in den Rachen hinein geschubst und das ein oder andere Tier kommt ja auch sehr qualvoll zu Tode, wobei auch die Katze, die gesucht wird, nicht ganz ohne ist. Also nichts für das jüngere Publikum, dann schon eher für das Gereifte, dafür ist es einfach zu dunkel. Die zweite Handlung ist, da wird eben diese Crystal Palace eingeführt, die auf das alte Internat dieser beiden Jungs geht. St. Hilarions und das ist mittlerweile ja auch schon fast 4 Jahrzehnte her und die Geschichte, wie die Jungs eigentlich auch wieder zurück in dieses Internat gehen, beziehungsweise nur um dieses Mädchen halt zu beschützen, ist so ein Kunstevent, das ein klein wenig schief geht, wobei die Jungs dann stellenweise noch schnell ein Bild retten und das Mädchen quasi so auf der Schwelle vom Tod oder ja so dem Tod quasi nochmal von der Schippe springt. Diese beiden Jungs aber sieht und wahrscheinlich so zwischen den Zeilen oder so gefühlsmäßig mitbekommt, wer diese beiden sind und eben deswegen in dieses Internat ganz gehen will. Ihre Eltern sind auch ganz schön reich, in der Kunstszene sehr bekannt. Man könnte sie fast so ein bisschen mit mit Christo vergleichen. Die gehen halt ganz neue Wege. Hier ist so ein Kunstevent, also dass also ein Original aus einem Museum mit Erlaubnis gestohlen wird und das geht ein bisschen schief, wobei sie sich ihrer Tochter gar nicht so bewusst sind, beziehungsweise die Tochter auch immer so ein bisschen links liegen lassen. Ihr alles erfüllen, genügend Geld haben, weil es passiert ganz am Ende dieses Buches beziehungsweise dieser zweiten längeren Geschichte, die über 4 Hefte geht, noch etwas, wobei die Eltern dann vollkommen desinteressiert sind beziehungsweise das gar nicht mehr so tragisch aufnehmen. In diesen 4 Heften, für meinen Geschmack, deswegen fand ich die zweite Geschichte auch ein bisschen besser, die in 2 Heften komprimiert war, zog es sich ein wenig. Man bekommt alte Bekannte zum einen wieder vorgeführt, also auch gerade diese Bullies, die unsere beiden Detektive Edwin und Charles auf dem Gewissen haben, treten nochmal auf. Man kriegt auch so, ohne dass man Sandman gelesen hat, nochmal so mit, wie das eigentlich passiert ist und wer da alles so seine Verwicklung mit im Spiel hat oder seine Hände mit im Spiel hat, was eigentlich ganz clever gemacht ist. Also man muss nicht dieses Original, also Sandman, gelesen haben, um hier seine Freude zu haben. Wobei ich glaube, man hat eine größere Leidenschaft, ein größeres Verständnis für diese Figuren, wenn man weiß, woher sie kommen. Sie ermitteln, sie haben wieder mit diesen alten Bullies zu kämpfen. Sie versuchen, dieses Mädchen zu beschützen. Ob es gelingt oder nicht, lasse ich jetzt mal außen vor, weil immerhin besteht ja auch die Möglichkeit, dass jetzt es nicht 2 tote Jungs sind, sondern 2 tote Jungs und ein Mädchen, das in Band 3 nochmal mit auftaucht. Also alles ist eigentlich irgendwie möglich und das macht diesen Reiz dieser Serie wahrscheinlich heraus. Es gibt im mittleren Teil auch irgendwann nochmal so eine Auflistung von 10 Dinge, die ein Geist kann und quasi Achillesferse gleich mit hin dran, was dann quasi die Konsequenz dessen ist. Da finde ich ganz interessant, eins exemplarisch herausgezogen ist natürlich dieses alte Thema, ein Geist kann durch Wände gehen, deswegen müsste er eigentlich auch durch den Boden fallen. Und so sind einige davon aufgezählt, was ich ganz cool finde. Das lockert einfach die Geschichte an dieser Stelle nochmal so ein bisschen auf. Und dann, wie gesagt, am Ende eine Überraschung, wo man merkt, da haben sie einfach eine Figur geschaffen mit dem Mädchen, die es wirklich faustdick hinter den Ohren hat, die einfach so dieser Heißsporn ist, den man wahrscheinlich immer bewundern muss. Und deswegen gefällt mir diese Figur auch so gut. Insgesamt wäre dieses Buch natürlich nicht das, was es ist, also von der Qualität her, wenn da nicht noch jemand dabei gewesen wäre, der dem Ganzen auch so ein bisschen den Flair dieser Sandman-Reihe aufdrückt. Denn sie haben als Künstler Mark Buckingham ins Boot geholt, den der ein oder andere vielleicht von Fables kennt und aber auch schon mit Neil Gaiman direkt zusammengearbeitet hat. Also die beiden hatten damals schon Miracle Man, The Golden Age gemacht. Er muss wohl auch, wobei ich hier nicht genau weiß, ab welchem Zeitpunkt Mark Buckingham auch für Sandman direkt gezeichnet hat. Und das merkt man diesem Buch an. Das Einzige, was ich sagen muss, dass vermutlich so dieses eingesetzte Zeitkontingent, was pro Seite investiert werden könnte, beziehungsweise was wahrscheinlich auch einfach bezahlt wurde für diese Reihe, hier wahrscheinlich etwas geringer ist. Denn wenn man sich das Artwork anschaut, ist es schon in diesem Stile enthalten. Es ist aber moderner, es ist vielleicht weniger detailreich, weniger facettenreich, als es das Original bei Sandman ist. Aber so dieses Flair, dieses Stimmungsbild, was Sandman vermittelt, schwingt hier definitiv mit. Vielleicht nicht zu 100%, aber zumindest zu einem guten Teil, dass man es gut erkennen kann. Und auch was die Kolorierung angeht, ist diese eben abweichend von diesem, ich sage es mal, super Helden-Style, wirklich gedeckt, ruhige, farbreduzierte Töne, große Flächen, also gar nicht so mit Farbverlauf, sondern eher so dieses Reduzierte, was dann wiederum auch dieses Cover-Artwork innerhalb dieser einzelnen Hefte wieder besser zur Geltung kommen lässt. Ansonsten sehr kühle Farben, was eben zu diesem ganzen Umfeld passt. Tote haben es nun mal nicht so besonders schön und die ganzen Umstände innerhalb dieses Internat sind ja auch nicht so die schönsten und das setzt halt einfach so einen Flair in diesem Comic frei, der wirklich passt. Was ich auch interessant finde, ist, dass das Cover Artwork bzw. das Artwork an sich in diesem Buch mich stellenweise an eine ganz andere Reihe erinnert, wobei ich wieder bei dem Thema bin, dass dieses Buch wahrscheinlich Sandman wirklich mehrere inspiriert hat, sei es nun arttechnisch als auch geschichtentechnisch, denn wenn ich mir einige von diesen Panels, einige von diesen Darstellungen anschaue, hat es so auch von der Kolorierung den Ton von iZombies. Ich werde es entsprechend in comicreview.de Beitrag zu diesem Podcast verlinken, da man muss es zusammenschreiben und es gibt auch noch iZombies, ist wieder was anderes. Also das, was ich meine, ist halt zusammengeschrieben. Ich verlinke es, braucht ihr bloß drauf zu klicken, habt das unmittelbar vor euch. Auch sonst, die Ideen, die in diesem Buch umgesetzt worden sind, erinnern mich stellenweise manchmal so an Ideen, die auch aus der Feder von Grant Morrison hätten stammen können. Beispiel ist am besten die Szene, wo Crystal quasi zum ersten Mal in die Schule kommt, sich vorstellen muss und quasi so von hinten, es sieht aus wie eine Bühne, also eine Aula, auf die Bühne tritt und plötzlich alle Augen auf sie zugeschwebt kommen und man im Publikum lediglich so quasi hohle Objekte sieht, also augenlose Objekte, nur ein Mädchen, was dann später auch die Freundin werden wird, wobei wiederum da wieder eine Geschichte dranhängt, dass sie auch schon mal eine Freundin hatte, die und mit der etwas passiert ist. Also wie gesagt, die Tiefe hat das auch, vielleicht nicht ganz so wie Neil Gaiman, aber es wird schon eine Welt gesponnen, die sehr packend, sehr faszinierend ist. Diese Szene, wo die ganzen Augen plötzlich da auf sie zuschweben und sie alle anstarren, finde ich schon geschickt gemacht. Diese innere Zwiesprache, dieses Verlegensein wird hier wirklich sehr gut zum Ausdruck gebracht und auch dann, wenn quasi Geister gegen Menschen kämpfen oder diese Unterwelt nochmal so vonstatten geht. Also es ist wirklich mit vielen tollen kleinen Ideen ein tolles Artwork gemacht, was diesem Buch einen ganz besonderen Flair gibt und ihn allein deswegen schon eine Empfehlung ausgesprochen werden sollte. Wie gesagt, es hat seine Anlaufschwierigkeiten, aber spätestens mit dem zweiten Storyteil, der auf zwei Hefte dort zusammengefasst worden ist, der das Haus auf halbem Wege genannt ist, zeigt, dass diese Serie wirklich Potenzial hat und auch eben dieses Autorenteam sich vielleicht so ein bisschen von den Fesseln oder von den hohen Erwartungen der Original-Sandman-Reihe losgelöst hat und hier einfach neue eigene Dinge macht, denn sie brechen ja dann auch quasi mit einer bestimmten Tradition ab und hier sind die Ideen auch ziemlich gut, hat sowas von, ja, man könnte fast sagen von Escher, also wo ein Raum quasi plötzlich Kopf steht und wo die Schwerkraft aufgehoben ist und alle quasi verkehrt herum im Raum leben, beziehungsweise auch durch diesen Zauberspiegel hindurchtreten und plötzlich in Afrika sind und die Jungs halt wieder einen neuen Fall haben. Was halt interessant ist in diesem Comic ist die Tatsache, dass auch immer wieder so dieser innere Monolog von allen Beteiligten, also in dem Fall von den beiden Jungs und dem Mädchen, in separaten farblich kodierten Sprechblasen, also Sprecharealen auftaucht, wo man quasi so diesen inneren Monolog mit sich selbst noch einmal nachvollziehen kann, also nicht mit sich selbst, sondern wenn die Jungs mit sich selbst reden oder das Mädchen mit sich selbst redet. Was ich ganz cool finde, farblich kodiert macht es auch einfacher, das zuzuordnen entsprechend und man hat so einen tieferen Einblick in die Welt, was die Jungs gerade im Einzelnen so denken. Ganz am Ende gibt es auch nochmal fliegende Elefanten, was mich auch wieder an Grant Morrison erinnert. Also ich denke mal, Sandman, ich hatte es schon mal gesagt, also hat sicherlich viele, viele Einflüsse, beziehungsweise in diesem Buch kommen vielleicht auch noch neuere Autoren hinzu, so einfach Ideen, die ziemlich abgehoben sind. Zu Beginn des Buches, wenn man jetzt einmal mal auf die Wertung absieht, war ich fast etwas versucht, dem Buch nur, wenn man es im Kontext von Sandman, was eigentlich überhaupt nicht geht, aber weil es eine ganz andere Liga ist, nur 7 Punkte zu geben. Aber ich muss sagen, die zweite Story hat es nochmal herausgerissen. Deswegen würde ich ihm auch 8 Punkte geben. Jedoch sind das, ich hatte es ja zu Sandman gesagt, wirklich 8 Punkte, die Raum nach oben haben, die ein tolles Artwork haben, was mir sehr gut gefällt, was stellenweise vielleicht auch manchmal so ein bisschen neben Ice Zombie, vermutlich auch an das Artwork von Francesco Francavilla erinnert. Vielleicht ist es auch so ein bisschen ein Stil im Momentan, dass man wieder so etwas, dieses düstere, dunkle, mehr das Getuschte im Vordergrund und Farbe quasi nur so als Stimmungshighlighter mit einsetzt und schon allein diese Ausdrucksstärke eben durch diese Schwarz-Weiß-Grafiken ins Spiel führt. 8 Punkte. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, wenn es im Stile dieser zweiten Geschichte, oder in dem Fall ja fast dritte Geschichte, also der letzten regulären Geschichte in diesem Buch, weitergeht, dann wird es ein fantastisches Buch werden, eine fantastische Reihe und die vielleicht auch gerade deshalb Spaß macht, weil diese unterschiedlichen Fälle der Jungs halt immer einzeln abgehandelt werden. Sie erfahren zum einen auch so ein bisschen über sich, also einer der Beteiligten erfährt was aus seiner Vergangenheit und das neue Mädel hilft auch so ein bisschen dabei, eben die moderne Technik zu meistern. Interessant und das als Abschließendes vielleicht auch, dass die Autoren hier schon mit dem, was Neil Gaiman geschaffen hat, an einer Stelle dann wirklich mehr oder weniger drastisch brechen und sagen, vielleicht wir lösen uns aus dem Schatten, wir sind jetzt quasi eine eigene Serie, wie es sich weiterentwickeln wird. Werden wir sehen. Bis dato ist man absolut nicht enttäuscht. Ein packendes Buch, ein spannendes Buch, 3 kleine oder eine kleine, eine große oder eine mittlere Geschichte, die hier zu finden ist, die beiden Protagonisten Edwin Payne und Charles Rowland definitiv würdig wieder zum, in Anführungszeichen, Leben erweckt haben. Und die neue Crystal Palace, wie gesagt, ich bin begeistert, gerne mehr auch von ihr. So, das soll es dann aber auch gewesen sein. Weitere Besprechungen dieser Art findet ihr wie immer auf comicreview.de. In diesem Sinne, bis zum nächsten Podcast. Tschüss.